Wir sind Robin
und Lela von Venues und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommesgabel, der Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und ich habe heute zwei Gäste hier bei mir, nämlich Lela und Robin von der Band Venues. Erstmal hallo Lela.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und hallo Robin.
Hi, hi.
Ich habe gerade schon euren Bandnamen verraten, aber ich glaube, ihr könnt euch viel besser vorstellen, als ich das kann. Deswegen erzählt doch unseren HörerInnen mal kurz, wer ihr seid und was ihr mit Venues für Musik macht.
Wir sind Venues, eine Band aus Stuttgart. Und ich würde sagen, unsere Musik bewegt sich irgendwo zwischen Post-Hardcore, Metalcore, Rock, Modern Metal. Sowas würde ich sagen. Oder Lela, was denkst du?
Ja. Doch, das trifft es ganz gut. Also so richtig in eine Schublade zu packen, ist es echt schwer, weil wir viele Einflüsse drin haben. Aber ja, doch, was Robin sagt, kommt hin.
Und ihr beide seid für die Vocals zuständig.
Genau. Ich mache quasi Shouts und Lela die Clean Vocals.
Genau, seit 2 Jahren jetzt. Also ich bin erst im April 2019 dazugekommen.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wie war denn dein Einstieg in die Band 2019?
Ach, ich wurde auf jeden Fall sehr herzlich empfangen. Also wir hatten, glaube ich, eine Probe zusammen und dann war eigentlich schon klar, dass es passt und dass wir zusammen weitermachen. Dann haben wir auch gleich ein paar Shows gespielt gemeinsam. Im April die erste, genau, und dann ging es auch gleich 2-mal auf Tour mit Amity Affliction und mit Atreyu. Das war ganz cool damals. Also ich wurde wirklich, wie gesagt, herzlich willkommen und mit offenen Armen empfangen. Es hat sich alles gleich richtig super angefühlt. Hat total gut gepasst. Hätte nicht besser laufen können. Also.
Wo warst du denn vorher als Musikerin aktiv?
Ich war vorher, naja, hier und da. Also ich habe verschiedene Projekte gehabt, zeitweise so 4, 5 gleichzeitig. Aber nichts wirklich Bekanntes, also nichts, was man jetzt hier nennen könnte, was man kennt. Daher war es auch umso cooler, mal mit einer namhaften Band unterwegs zu sein. Hm. Und da so ein persönlicher nächster Schritt sozusagen war das damals. So. Genau. Ja. Und habe auch vorher nie Metalcore oder Metal, was auch immer das jetzt genau ist, gemacht, sondern ich war eher so in der Blues-Rock und aber auch Rock-Richtung unterwegs, aber mehr Blues, etwas ruhiger. Ja.
Die nächste Frage kann mir wahrscheinlich Robin eher beantworten. Ich habe euch damals kennengelernt unter dem Namen Breakdown Avenue oder auch Breakdown Avenue, je nachdem, ob man es zusammenzieht oder nicht. Und eure selbstbetitelte Debüt-EP unter dem Namen eben ist 2017 rausgekommen. Warum habt ihr euren Bandnamen geändert?
Ja, das ist so eine eigentlich gar nicht so lange Geschichte. Das Ding ist also, seit ich damals eingestiegen bin bei dem Projekt, das war Januar 2014, genau, da war das eben noch eine komplett andere Band, würde ich mal sagen, in Anführungszeichen, mit ganz anderen Mitgliedern drin und die Musik war auch noch eine andere. Da bestand dieser Name schon, ironischerweise auch, kam von einem Mitglied, was zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr in der Band war. Ich muss sagen, der Name hat auch, also mich persönlich und auch einige andere, die zu dem Zeitpunkt in der Band waren, schon immer so ein bisschen gestört, weil ja, war so ein bisschen Breakdown Avenue, ja, ich sag mal so ein bisschen sowas Kindisches ein bisschen drin, ne, mit, boah, wir sind so wild und brutal, wenn wir spielen, dann ist irgendwie der Club kaputt. Und das hat ja vor allem später auch gar nicht mehr zu dem gepasst, was wir eigentlich gemacht haben. Genau, den haben wir dann zu dem Zeitpunkt erstmal noch beibehalten, weil es ja auch schon Merch gab und solche Geschichten. Allerdings kam dann 2017, glaube ich, war es, kam dann auch ein Angebot für unsere erste Europa-Tour. Damals noch mit To The Rats and Wolves, die sich leider aufgelöst haben.
Mhm. Der Sänger ist jetzt bei Eskimo Callboy, ne?
Genau. Super coole Jungs, an der Stelle auch ein Gruß raus. Genau, und dann haben wir gesagt, komm, ey, jetzt haben wir irgendwie die Chance, das erste Mal so ein bisschen auch unseren Namen zu verbreiten. Und eigentlich wollen wir uns doch alle schon ewig umbenennen. Genau, dann kam eigentlich die Überlegung, dass wir jetzt das endlich durchziehen, nachdem wir so lange da immer drüber gequatscht haben. Und ja, haben dann ein paar Möglichkeiten durchgespielt und am Ende waren wir aber eigentlich alle ziemlich happy mit dem neuen Namen Venues. Einfach auch, weil er bezüglich einer Limitierung, was auch das Genre angeht, eigentlich super offen ist. Ja. Und ja, so dieser typische Metalcore-Name, den wollten wir sowieso ablegen. Das fanden wir eigentlich ganz cool, dass wir einfach so einen Namen haben, wo man jetzt auch nicht unbedingt weiß, was sich direkt dahinter verbirgt und wer weiß, wie wir uns auch noch entwickeln und wo die Reise hingeht. Genau. Und das war so die Geschichte unserer Namensänderung.
Und man hat noch so einen kleinen Wiedererkennungswert beibehalten, ne?
Genau, quasi das Wort übernommen, um ja auch mal, ich sag mal, die Fanbase, die wir bis dahin hatten, gerade auch aus unserer Heimatstadt und alles, dass da so der klare Hint auch noch drin war.
Jetzt steht mit Soleis euer nächstes Album an, also der Nachfolger von Aspire aus dem Jahr 2018. Und ja, damit ist es endlich die erste Studioveröffentlichung auch mit dir, Lela. Wie sehr kannst du es noch erwarten?
Man könnte sagen, kaum noch. Allerdings kamen ja jetzt auch schon ein paar Singles raus. Es kommen ja auch noch welche. Das nimmt einem dann so ein bisschen, ich würde nicht sagen die Aufregung, das nicht, aber es passiert ja schon was. Ne? Man muss jetzt nicht stillsitzen, bis das Album endlich kommt, sondern es wird immer wieder was veröffentlicht. Zwischendurch werden wieder Videos gedreht. Wir haben also echt viel zu tun. Daher kann ich es schon noch kann ich es erwarten. Ja, es ist ja auch echt nicht mehr lang bis dahin.
Wie schaut es bei dir aus, Robin?
Genauso. Also ich meine, wir sind eigentlich durchgehend auch busy. Und wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich den Album-Release am liebsten sogar vielleicht noch ein bisschen nach hinten schieben und noch mehr Singles releasen und noch mehr Videos drehen und so Geschichten. Okay. Aber ja, wir kriegen schon immer mal wieder über die Socials die eine oder andere Nachricht, dass es jetzt aber langsam höchste Zeit wird, dass die Leute auch das Album mal hören wollen. Ja, aber wie gesagt, die Zeiten sind ja mittlerweile auch ein bisschen anders. Man veröffentlicht viele Singles. Gerade jetzt geht es auch langsam wieder los mit Shows bei uns. Also wir haben jetzt schon 2 Shows gespielt. Wir spielen noch im Juli und auch im August einiges. Auch jetzt, ja, wieder Festivalgeschichten.
Nimm mir nicht alles vorweg.
Ach so, okay, sorry. Dann bremse ich mich jetzt ein bisschen.
Okay. Ja, ich bin vor allem gespannt auf den Song Razorblade Teeth. Der Titel klingt sehr vielversprechend.
Der kommt auch direkt als erstes.
Okay. Ansonsten habt ihr, wie du gerade schon gesagt hast oder wie ihr schon gesagt habt, ein paar Single-Auskopplungen rausgebracht. Und es sind auch nicht einfach nur Singles, sondern die erzählen so eine kleine Fortsetzungsgeschichte, so eine Art Miniserie, sage ich mal. Das ging, glaube ich, los mit Rite of Passage und dann folgten Shifting Colors, Uncaged Birds und Mountains. Also 3 Fortsetzungen bislang, insgesamt 4 Episoden nenne ich es jetzt mal. Die Videos erzählen so eine Geschichte, ich würde sagen, die Handlung ist irgendwo zwischen Krimi und Zombie-Horror. Erstmal die Frage, woher kam die Idee dazu?
Man kann vielleicht vorab noch sagen, dass die Videos absolut nichts mit dem textlichen Inhalt der Songs zu tun haben. Also ja, genau, die Songtexte, die ergeben gar keinen Sinn, wenn man so über das Video liegt eigentlich. Aber die Idee dazu kam, glaube ich, ursprünglich von Robin, der sagte, wir wollen jetzt keine Performance-Videos drehen oder er hat nicht vor, nur Performance-Videos für die ganzen Singles zu drehen, sondern möchte was richtig Verrücktes machen, was so komisch ist wie nur möglich. Und hat dann den Marius Milinski an der Hand gehabt, der bisher auch alle weiteren Venues-Videos gedreht hat, also auch von Aspire. Und der hat dann wiederum das Drehbuch geschrieben und kam mit der Zombie Love, Horror, Story um die Ecke. Fand jeder sofort gut. Also da waren wir alle einer Meinung, dass es auf jeden Fall genau so gemacht wird, wie das der Marius das sagt.
Ja, also ich war da auch, wurde so ein bisschen inspiriert von den Don Brocco Musikvideos, wo ich ein riesen Fan von bin, weil die das eigentlich immer, ich sag mal, par excellence da wirklich perfekt vormachen mit einfach super abgedrehten Videos, die ich auch jedes Mal feiere. Also das ist auch eine der wenigen Bands, wenn ich da höre, dass eine Single rauskommt, dann muss ich sofort das Video sehen, weil die da eigentlich immer nochmal einen draufsetzen und ich nie enttäuscht bin vom Ergebnis. Und ich muss sagen, ich bin auch, ja, so ein bisschen, würde ich mal sagen, vorsichtig, ein bisschen müde von diesen unzähligen Performance-Videos, die halt auch immer rauskommen, weißt du, wo dann so ein bisschen so ein paar ästhetische Aufnahmen von irgendwas gezeigt werden und im Endeffekt passiert aber nicht wirklich was in dem Video. Du siehst die Band, wie sie den Song spielt und dazu ein paar stylische Aufnahmen von irgendwelchen random aesthetic scenes, sage ich mal, und dann war's das, ja. Ich find's viel cooler, wenn sich Bands mal wieder so ein bisschen Gedanken machen und so eine kleine Story da reinbauen oder einfach was Bizarres, Verrücktes da reinpacken. Und dementsprechend haben wir dann auch mit Marius Milinski diesmal super eng zusammengearbeitet und ihm eigentlich komplett freie Hand auch gelassen, was die komplette Umsetzung und das Konzept und alles angeht. Und wir waren im Endeffekt nur noch so die Schauspieler, die dann zur Location gefahren sind und einfach das gesagt haben, was uns der Regisseur befohlen hat. Wir mussten uns da nicht um viel kümmern, waren natürlich im Vorfeld informiert, was dabei rauskommt, wie die Story wird und wo die Reise hingeht, aber waren damit auch alle total fein und fanden das ziemlich cool und waren eigentlich direkt auch on fire. und hatten da mega Bock drauf und sind auch jetzt super happy mit den Ergebnissen.
Ich muss auch sagen, also das Ergebnis ist wirklich sehr gut geworden. Aber was ich auch sagen muss, ich habe beim Anschauen vor allem von dem ersten von Rite of Passage überhaupt nicht auf die Musik geachtet. Also ich habe das praktisch wie so einen Film gesehen. Oder man sagt ja auch, wie bei einem Werbeclip, ich kann mich hinterher noch an jedes Detail dieses Clips erinnern. Ich weiß aber nicht, um welches Produkt es da ging. Hattet ihr im Vorfeld Bedenken, dass die Story dann praktisch auch die Musik überladen könnte?
Also es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe eigentlich genau denselben Effekt. Ich glaube, eigentlich bei allen vier Videos bisher gehabt. Und ich würde mal sagen, also aus meiner Sicht ist es wahrscheinlich so das Beste, was passieren kann, ja, dass man dann sagt, wow, jetzt habe ich das Video angeschaut, aber uff, ich habe ja gar nicht auf den Song geachtet, ja.
Ich muss es nochmal gucken.
Jetzt muss ich es nochmal gucken und bam, haben wir zwei YouTube-Views von einem.
Und noch einen dritten, weil ich dann das Bild wegmachen muss, um nur den Ton zu haben.
Genau. Ja, also ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich auch ein Riesenkompliment an die Videoarbeit, wenn dieser Effekt dann mal eintritt. Tut natürlich auch wahrscheinlich dazu anregen, das Video öfters als einmal anzuschauen. Vielleicht speziell, um eben nochmal den Song zu checken. Ich denke, das ist ein super gutes Ding, wenn genau dieser Effekt eintritt und wirklich der Song so mit dem Video verschwimmt auch, dass man den, ja, ich weiß nicht, ob ich Best Case sagen soll. Aber dass der halt nicht mehr, ja, so wirklich realisierbar da drin ist.
Im besten Fall prägt er sich einfach oder brennt sich sofort ins Unterbewusstsein ein, der Song. Dass er irgendwann doch wieder auftaucht und man denkt, scheiße, diese Platte muss ich kaufen. Was war das denn jetzt nochmal? Ich kriege den Song nicht mehr aus dem Kopf. Wo kommt der her? Wobei, das wäre auch wieder nicht so gut, ne? Wenn man nicht weiß, woher es kommt und was es ist. Das ist auch nicht mehr so gut.
Ja.
Auf jeden Fall hat es auch den Effekt, dass man, wenn jetzt ein neues Video rauskommt, man die vorherigen nochmal anguckt, um eben diese Story nochmal Revue passieren zu lassen. Kommen wir jetzt mal zur Musik. Was würdet ihr sagen, wie unterscheidet sich Soleil von Aspire?
Im Gesamten würde ich sagen, sind wir ein bisschen härter geworden. Die poppigen Anteile haben wir ein bisschen zurückgefahren, wobei die schon auch noch da sind, das kann man nicht leugnen, aber weitaus geringer als bei Aspire.
So, all in all ist es eigentlich genau das. Ich würde sagen, wir sind generell ein bisschen härter geworden.
Ein bisschen erwachsener, könnte man sagen.
Ja, schon. Also damals bei Aspire, da haben wir auch einfach drauf losgeschrieben und eigentlich auch gar nicht unbedingt so einen Plan gehabt, wie das alles funktioniert und auf was man achten muss bei Songstrukturen und solchen Geschichten. Also da kam so Songwriting-technisch auf jeden Fall mal einiges an Erfahrungen jetzt mal mit rein, wodurch wir auch wussten, okay, Songstrukturen, wie baut man all das auf, damit es auch für den Hörer Sinn macht und dass ein Song einfach auch besser funktioniert. Ja, ich habe auch eine andere Schautechnik verwendet auf Solace. Auf Aspire war alles noch mit False Chords geschautet. Also das wissen jetzt wahrscheinlich auch nur die da ein bisschen in der Materie sind. Und mittlerweile mache ich da alles mit Fry. Was aber für mich eigentlich ganz cool war, weil wir hatten ja eh Lela an den Clean Vocals. Das heißt, es gab eh so einen kleinen Restart für uns irgendwo. Also war es eigentlich eine gute Chance, jetzt hier auch durchzuziehen mit dieser Umstellung der Technik, was ein bisschen anders klingt und ja, für mich aber im Endeffekt auf jeden Fall der Weg ist, wo ich hin möchte. Und ansonsten hat Lela eigentlich alles gesagt. Ich würde sagen, wir sind härter geworden. Vielleicht ein bisschen mehr Metal in Anführungszeichen. Genau.
Wie läuft denn das Songwriting bei euch ab?
Ich kann jetzt mal nur sagen, wie es bei Solace abgelaufen ist. Was ja direkt pünktlich zum ersten Lockdown gingen wir in die Songwriting-Phase tatsächlich. Das heißt, wir konnten uns in der ersten Zeit gar nicht im Proberaum treffen. Und sowas wie das klassische Rumjammen und Songs schreiben alle zusammen, das gab es überhaupt nicht. Jeder hat dann zu Hause seine Parts aufgenommen und grundsätzlich kommen erstmal die Instrumentals von Valentin und Konstantin. Die stellen sozusagen das Grundprodukt zur Verfügung. Und dann kommen die Songs zu mir und Robin und wir hören sie an und hören sie wieder an und immer wieder und überlegen uns, was kriegen wir da für ein Gefühl dabei? Was gibt uns der Song? Kommt da vielleicht sofort eine Geschichte in den Kopf, über die man schreiben möchte oder irgendein Thema, was man ja eben ansprechen möchte mit dem Song. Und dann werden die Lyrics dazu geschrieben, wenn man sich darauf geeinigt hat. Und der Dennis macht seine Drums drüber. Und so hat man das halt in der Zeit immer hin und her geschickt. Und jeder hat bei sich zu Hause Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt, aufzunehmen. So konnte man das überhaupt hin und her schicken. So ist Solace entstanden. Gegen Ende konnten wir uns dann tatsächlich auch ein paar Mal im Proberaum noch treffen, als es dann die ersten Lockerungen gab. Und hatten auch ein paar Monate mehr Zeit für die ganzen Songs, weil wir den Studioaufenthalt von April bis September verschieben mussten.
Bis August, genau.
August, ja. Und genau, ich glaube, in der Zeit haben wir nochmal viel genauer an den Songs nochmal die ganzen Einzelheiten bearbeitet und nochmal ein paar neue Ideen mit eingebracht und uns dann nochmal wirklich getroffen.
Aber ihr konntet im Studio aufnehmen, ihr musstet nicht zu Hause aufnehmen und dann nur verschicken.
Ja, nee, da hatten wir tatsächlich das Glück, dass wir nach Halle fahren durften und da auch eine wunderbare Zeit verbringen konnten. 2 Wochen waren wir, glaube ich, da, ne? 10 Tage, sowas.
Genau, sowas, ja. Das war dann auch so der Moment der Wahrheit, weil wir dann endlich nach dieser langen Abstinenz und diesen paar seltenen Treffen im Proberaum dann wirklich zusammenkamen und dann von heute auf morgen wieder wirklich so als Bandfamily dann einfach mal im Studio eingeschlossen waren, immer von morgens bis abends und dann auch den Feierabend immer zusammen verbracht und zusammen gekocht und gegessen und durch die Stadt gelaufen. Also das war schon cool, ja, und war ein richtig geiles Gefühl, vor allem nach diesen Covid-Monaten, wo ja wirklich dann gar nichts ging erstmal. Und dann auf einmal war dieses Bandgefühl, auch wenn man natürlich nicht mehr live spielen konnte und alles abgesagt wurde, erstmal war auf jeden Fall wieder da. Und wir konnten uns wieder, ja, einfach ausleben in dem, was wir gerne tun. Das war schon mega.
Hat euch denn die Pandemie auch inhaltlich, also textlich, hat euch das ein bisschen inspiriert oder beeinflusst?
Also, ich glaube nicht so sehr. Also viele Texte handeln generell davon, so einen Neustart zu beginnen, irgendwie alte Kapitel zu schließen und neu aufzuschlagen. Mhm. Aber ob das jetzt, also wir haben nichts direkt über die Pandemie geschrieben oder uns davon direkt inspirieren lassen, das nicht. Aber ich glaube, dass vielleicht die gesamte Situation halt einfach das Lebensgefühl ein bisschen verändert hat. Ja. Das ist da mit Sicherheit eingeflossen, wenn auch nicht bewusst.
Voll. Also das würde ich auch definitiv so unterstreichen. Der Vibe ist auf jeden Fall mit reingeflossen, ja. Mhm. Unbewusst einfach. Das ist ja irgendwie so der rote Faden, der sich auch durch Solace durchzieht. Diesen Trost, den man ja auch, den es zu finden gilt in sich selbst. Das ist, also ich glaube nicht, dass wir sowas geschrieben hätten, wenn keine Pandemie gewesen wäre und wir munter durchgetourt hätten und den Festivalsommer und alles da mitnehmen hätten können. Also das war schon so eine gewisse dunkle Grundstimmung, die da uns so ein bisschen lyrisch auf jeden Fall auch in diese Ecke transportiert hat.
Ich glaube auch, das ist was, das merkt man vielleicht in einem Jahr oder zwei, wenn man dann da nochmal drüber hört und sich denkt, ah, das war damals die und die Stimmung und in der war ich, weil ich halt ein halbes Jahr zu Hause eingesperrt war sozusagen. Ne?
Mhm. Genau.
Total.
Ja, ihr habt es gerade schon anklingen lassen. So langsam werden Konzerte wieder möglich und ihr nehmt ja auch das eine oder andere Abstandsfestival mit. Also ihr habt letztens schon The Festival Experience gespielt und bald kommen Baden in Blut. Da sehe ich euch dann auch mal auf der Bühne.
Ah, wow. Bist du da?
Ja.
Sehr cool.
Und das Midsummer Festival, dafür seid ihr auch bestätigt. Ja, erstmal Festival Experience, wie war es für euch, endlich mal wieder auf einer Bühne zu stehen, auch wenn nicht so viel Publikum wahrscheinlich zugelassen war.
Ja, ich wollte nur sagen, dass wir vorher noch dieses Metal Frenzy hatten, wobei da war kein wirkliches Publikum dabei. Das war ein reines Livestream-Konzert. Das heißt, das war das erste, aber nach 1,5 Jahren circa.
Mhm. Das war auf jeden Fall schon mal cool, weil man dann wieder so ein bisschen in diese Live-Show-Welt eintauchen konnte und wir wieder das Gefühl hatten, jo, wir treffen uns alle am Proberaum, laden den Van voll, fahren da hoch, kommen da an, Backstage wird gezeigt, es gibt Catering, man baut alles auf, so ist die Bühne. Das war schon cool, aber es war schon auch noch irgendwo ein bisschen awkward, weil man halt einfach nicht vor Leuten gespielt hat, sondern vor Kameras und da zu dem Zeitpunkt auch die Regelungen auch noch straffer waren. Und bei The Festival Experience war es tatsächlich ziemlich cool, weil dort insgesamt, glaube ich, bis 50 Leute rein durften, also mit Crew und Bands und allem und eben auch 20 oder 25 Besucher, die wirklich Tickets kaufen konnten. Und es war schon nochmal ein krasser Unterschied, also wenn man einfach mal so Live-Feedback kriegt, ja, und auch wenn es nur Klatschen und Rufen ist, und die Leute sich irgendwie trotzdem nicht bewegen dürfen. Ich finde, also für mich ist es schon mal ein großer Unterschied und das macht auf jeden Fall was mit einem, wenn man wenigstens einen Teil der Energie dann da wirklich direkt auch zurückkriegt, die man da auf der Bühne ablässt. War auf jeden Fall cool und so wie es aktuell aussieht, wird es ja immer besser und lockerer, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja. Wir haben auch noch eine Show in Tschechien, das Rock for People Festival. Die anderen Länder sind ja teilweise da weiter, beziehungsweise haben einfach andere Regelungen auch, was einem als Band ja dann natürlich auch nochmal einiges ermöglicht. Wir hätten auch im Juli auch noch die Möglichkeit gehabt, nach Russland zu fliegen für ein großes Festival. Also da waren auch die Regelungen schon wieder ganz anders. Allerdings ist es dann last minute noch ein Virus-Variantengebiet geworden, wodurch das komplette Festival kurzerhand dann doch abgesagt wurde. Aber ja, also so der generelle Vibe ist gerade ziemlich cool und wir kriegen eigentlich gefühlt gerade irgendwie jede Woche irgendeine Anfrage noch rein von irgendwelchen Geschichten. für sowohl 2021 als auch 2022, was uns mega freut. Und neben natürlich dem Spaß an der Live-Geschichte auch noch uns ein geiles Gefühl gibt, weil wir so gerade so in diese Stimmung kommen, dass alles jetzt wieder losgeht und früher oder später wirklich die richtigen Shows einfach wieder am Start sind.
Ja, hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr wieder in gewohnten Bahnen verläuft. Aber ich finde es trotzdem schön, dass man eben das ermöglicht, wenn von mir aus auch sitzend, ist mir egal. Hauptsache, man sieht wieder ein bisschen Live-Musik. Ich freue mich da schon sehr drauf.
Total, wir uns auch.
Ja. Wie unterscheiden sich denn die Streaming-Konzerte für euch von normalen Konzerten? Also ist es eher, als würde man ein Musikvideo drehen oder ist es irgendwie was ganz Weirdes anderes?
Nee, also wie ein Musikvideo auf jeden Fall nicht. Für mich zumindest. Das ist schon eher das Gefühl eines Konzerts. Aber naja, wenn du halt fertig bist mit Spielen und es kommt kein Ton, es kommt keiner klatscht, ja. Dann denkst du dir halt, was habe ich falsch gemacht? Aber natürlich ist es auch vielleicht wieder weg, der Gedanke, weil du ja weißt, das ist ein Streaming-Konzert. Also ich muss sagen, ich selber war vor den Streaming-Shows, ich würde sagen, ein bisschen anders aufgeregt als vor normalen Konzerten. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich zu Hause sitze vor dem Fernseher und mir vielleicht natürlich trotzdem auch Bier trinke, aber mir ein Konzert anschaue, ohne dass ich wirklich tanze und mitsinge, dann fallen mir bestimmt viel mehr Einzelheiten auf, die mir so vor der Bühne in der Menge nicht auffallen würden. Und das hat für mich persönlich den Druck ein bisschen erhöht. Da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, so richtig, ich sag mal, loszulassen und zu feiern einfach, sondern wollte halt dann auch, ich will es immer wirklich gut machen, aber da halt auf eine andere Art und Weise. Versteht ihr, was ich meine? Das fand ich schon ein bisschen komisch. Und dann bleibt auch noch der Applaus aus. Also es war schon eine Erfahrung wert, aber es ist schon cooler, wenn es wirklich, wenn der Schweiß von der Decke tropft. So. Das habe ich dann doch lieber.
Ich muss auch sagen, ich finde, dass der Witz mit diesen Streaming-Shows und Festivals, der ist halt auch schon so ein bisschen erzählt. Und ich glaube vor allem auch, dass die Leute langsam ein bisschen müde sind, was diese Geschichten angeht. Das war am Anfang ganz cool, wo es so die ersten Bands gemacht haben, fand ich auch ganz nett, aber ich merke es auch an mir selber, also mittlerweile, wenn sowas jetzt noch irgendwo announced wird, dann schaue ich mir das einfach auch nicht mehr an und das interessiert mich auch nicht mehr, weil es einfach halt nicht dieses Get-Together und dieses Community-Feeling hat, ja, was natürlich irgendwo auch so ein Konzert und so ein Event halt ausmacht, irgendwie Leute zu treffen, zu quatschen, neue Bekanntschaften, whatever. Wenn sowas halt fehlt und sich wirklich dann nur auf die Performance von der Band konzentriert und man die halt daheim vom Monitor aus anschaut, weiß nicht. Also Festival oder Konzert ist halt einfach viel mehr und das kriegst du halt nicht transportiert mit einer Streaming-Show.
Es federt so ein bisschen ab, also es verlängert wahrscheinlich die eigene Toleranz, wie lange man es noch erwarten kann, bis es wieder losgeht. Aber ich habe auch festgestellt, dass es einen enormen Unterschied macht, wenn die Band wirklich live spielt, also wenn es nicht vorher aufgezeichnet ist und dann eben als Video praktisch gezeigt wird. Und ich habe mir ein paar Streams angeschaut. Bei manchen war es auch so, dass man sich dann mit anderen Zuschauenden unterhalten konnte per Chat. Und das war dann auch wieder ganz schön, weil man dann auch ja reingeschrieben hat, Hello from Germany oder sowas und dann so ein bisschen Community aufkam. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit einer richtigen Erfahrung.
Total. Also da eben, wie du auch gesagt hast, da habe ich auch, also mittlerweile ist ja da alles irgendwie im Netz, ja, auch Bands, die das Live-Set vorbereitet haben, ja, dann wird das Ganze nochmal gemixt und gemastert, eventuelle schlechte Takes werden nochmal ersetzt, das Ding wird bis zum geht nicht mehr gepolished und dann quasi als Live-Session verkauft, ja, andere Bands spielen halt live, also ohne irgendwas, ja, vielleicht noch mit einem schlechten Sound, der dann irgendwie rausgeht in den Stream, ist schon ein bisschen strange so, ja, also weiß nicht, für uns, also wir haben auch super viele Anfragen bekommen, ja, geht anderen Bands wahrscheinlich genauso, dass gefühlt auf einmal auch jeder auf einmal so ein Streaming-Festival am Start hat, ja, weshalb wir da dann uns wirklich nur ein paar coole Sachen rausgepickt haben, im Endeffekt eigentlich nur zwei, die wir gespielt haben, wie schon gesagt, ich denke, das war ganz cool, so am Anfang, um ein bisschen das zu überbrücken und den Fans auch die Möglichkeit zu geben, so ihre Bands mal wieder live zu sehen, aber diese Lücke, die alle gerade empfinden und dieses Verlangen, das kann natürlich oder höchstwahrscheinlich nur mit echten Shows, wo Leute auch hingehen und dieses ganze Drumherum auch erleben, gefüllt werden.
Gibt es zu Soleis noch was zu sagen, worüber wir nicht gesprochen haben, was ihr noch unbedingt loswerden möchtet?
Man kann zu Razorblade Teeth eine Geschichte erzählen.
Okay, sehr gern.
Also Razorblade Teeth ist eigentlich schon eine Weile sowas Ähnliches wie Released, allerdings in Amerika, weil eine gute Freundin von mir Schauspielerin und Filmemacherin ist dort und sie haben einen Film gedreht, der Wrong Place, Wrong Time heißt und den gibt es schon eine ganze Weile, ich glaube seit März oder April auf Amazon Prime, allerdings auch nur in Amerika und da läuft der Song im Abspann, also der ist da schon so halb veröffentlicht, was wir aber ganz cool fanden, dass uns damit reingenommen haben auf jeden Fall. Und da ist auch auf der DVD dort unser Video mit drauf von Rite of Passage. Aber in Deutschland gibt es den Song natürlich dann erst ab Album Release.
Das heißt, die Anfragen aus den USA werden kommen oder sind vielleicht schon da.
Ja, hoffen wir es. Ne?
Robin, du arbeitest auch noch als A&R bei A Rising Empire. Wer mehr darüber wissen möchte, lege ich ans Herz, mal in den The Band Show Podcast reinzuhören. Da bist du mal zu Gast gewesen und hast auch darüber gesprochen. Wie hat denn praktisch dieser Teil von dir die vergangenen anderthalb Jahre erlebt?
Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass wir als Labels in der ganzen Pandemie auf jeden Fall zu denen gehört haben, die so gut wie gar nichts Negatives erlebt haben. Also in Bezug auf Umsatz, natürlich ist es super uncool, dass unsere ganzen Bands nicht mehr spielen können und da teilweise auch echt Hard Times hatten. Aber wenn man so die Entwicklung von Streams und allem anschaut, dann sind wir auf jeden Fall irgendwo die da nicht nur mit dem blauen Auge wegkommen, sondern eigentlich ganz gut dastanden. Ja, während zum Beispiel unsere Partnerbranche, das Live-Booking, mit dem wir auch eng zusammenarbeiten, da wirklich um ihre Existenz fürchten mussten. Daher war das schon ein bisschen verrückt auch, also wo es dann hieß, hier okay, jetzt Lockdown und Homeoffice und mal schauen, was passiert. Und ich irgendwie auch von Kollegen, die nicht in der Musikindustrie arbeiten, gehört habe, dass die jetzt erstmal dann daheim sind und oder Kurzarbeit oder sonst was und irgendwie alle einen Gang runtergeschalten haben, ging es bei mir halt voll ab. Ich konnte mich kaum vor Arbeit retten. Und so hat es eigentlich, ja, angehalten bis jetzt.
Ich hatte auch das Gefühl, dass jetzt auch mehr neue Musik veröffentlicht wird als in vielen Jahren davor. Also man hat es auch von einigen Bands gehört, dass sie halt die Zeit im Studio genutzt haben und deswegen doch ein bisschen mehr recorded haben, als sie ursprünglich geplant hatten. Teilst du meinen Eindruck oder siehst du das anders? Hast du das anders erlebt?
Total. Also ich würde sagen, es ist ja eh die generelle Entwicklung, dass man auch immer wieder einfach Singles auch veröffentlichen muss, weil die Herausforderung für die Bands halt auch immer ist, irgendwie im Gespräch zu bleiben und ihren Bass oben zu halten. Und das schaffst du halt am besten, wenn du halt einfach neue Musik veröffentlichst, ja. Und gerade in der Pandemie, wo halt auch viele Bands normal groß auf Tour sind oder die Festivals spielen, einfach Zeit hatten, wurde diese Zeit in der Regel halt auch einfach gut genutzt. Und Bands haben Songs geschrieben, Songs aufgenommen und diese dann auch veröffentlicht. Dementsprechend hat man auch so eine, gerade auch ja so in der Mitte von der ganzen Pandemie, so eine richtige Release-Flut gehabt. Wohingegen es am Anfang irgendwie noch hieß, oh ja, vielleicht verschieben wir unser Album, bis es alles vorbei ist, damit man auch die entsprechende Albumtour dazu fahren kann. Aber das gerade bei uns bei Rising Empire war der Gedanke schnell vom Tisch und es ging darum, ja, munter weiter Singles zu releasen, was einfach auch meiner Meinung nach der richtige Weg ist. Somit ging es für mich persönlich einfach so weiter wie vor der Pandemie, wenn nicht sogar noch mit noch mehr Aufwand und mehr Arbeit, über was ich mich allerdings nicht beschweren möchte.
Das ist, glaube ich, auch so eine Label-Philosophie von euch, oder? Also ich kenne das nur von Rising Empire Bands, dass praktisch das halbe Album schon vorm Album-Release mit Singles erschienen ist und da auch, was ich schön finde, oft Musikvideos mitkommen.
Ja, also ich glaube schon, dass es immer mehr verbreitet wird. Das ist jetzt, ich glaube, machen mittlerweile oder sollten hoffentlich mittlerweile alle Labels machen. Aber freut mich auf jeden Fall, dass der Eindruck existiert, dass wir bei Rising Empire da auch speziellen Wert drauf legen. Aber ja, so ist es. Also wir geben unseren Künstlern auch immer die Empfehlung, macht coole Musikvideos, ja, veröffentlicht Singles und vor allem auch vorab vorm Album, weil du halt genau so immer wieder halt auch einen Impact hast, mit dem du nach außen hin auftreten kannst und Leute reden wieder über was, die Magazine teilen die Geschichten, die verschiedenen Communities, die Sachen kursieren im Netz und auch bei großer Punkt natürlich hier sind Spotify-Playlists oder generell Playlists auf den verschiedenen DSPs, wo du halt jedes Mal einfach eine Chance hast, da in die großen Playlists reinzukommen mit einer frisch veröffentlichten Single. So generierst du heute halt einfach super schnell und einfach neue Fans auf der ganzen Welt.
Es gibt ja auch massig, also bei Twitch diese Reaction-Streams oder speziell auf YouTube die ganzen Reaction-Videos. Da gab es für euch, also für eure Videos jetzt wahrscheinlich auch recht viel. Habt ihr euch da was von angeguckt?
Alles. Von Anfang an, sobald was hochgeladen wird und irgendeiner das sieht, wird es in der Gruppe geteilt und alle schauen sich's an, na klar.
Voll. Wir freuen uns da immer total, wenn irgendjemand da wieder aufspringt und wieder ein Reaction-Video macht. Wir sind da immer in so einer WhatsApp-Gruppe mit unserem Videocraver auch, mit dem Marius Milinski, und der ärgert sich immer, wenn nie über das Video gesprochen wird, ja, was schon manchmal verwunderlich ist, und nur über die Musik. Mhm. Und der ist immer besonders happy, wenn dann doch mal einer sich ein bisschen auf das Video einlässt.
Robin, hast du noch einen Geheimtipp aus dem Hause Rising Empire, den du uns ans Herz legen möchtest?
Ganz schwierig. Am liebsten den kompletten Roaster, weil wir so super viele gute, coole, auch Newcomer-Bands am Start haben. Generell würde ich sagen, haben wir bald Neues von Future Palace, was sehr, sehr gut wird. Falls jemand nicht mitbekommen hat, Landmarks, immer noch etwas unterm Radar, würde ich sagen, obwohl mittlerweile sind die hierzulande auch schon relativ gut angekommen.
Wer diesen Podcast regelmäßig hört, hat von mir auch schon Lobeshymnen auf Landmarks gehört.
Sehr gut, alles richtig gemacht. Genau, und ansonsten Alleviate würde ich noch den Leuten ans Herz legen.
Okay.
Da kommt demnächst die zweite Single und die erste ist schon draußen. So ein All-Star-Team aus verschiedenen bereits etablierten kleineren Bands, aber haben sich da zusammengefunden und schreiben Mega-Songs.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wir sind soweit am Ende. Ich bin durch mit meinen Fragen. Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, zu meiner Lieblingskategorie, dem aktuellen Lieblingslied. Lela, was ist denn gerade dein Lieblingslied, das du total feierst?
Ich feiere total die neue Single von Sleep Token, Alkaline. Absolut wahnsinnig. Also Sleep Token finde ich sowieso total gut, total klasse. Höre ich hoch und runter. Die haben es jetzt auf jeden Fall nochmal rausgerissen mit der neuen Single. Sehr, sehr geil.
Robin, was ist bei dir?
Ich würde sagen, und das habe ich auch heute Nachmittag der Lela schon geschickt, mit der Bitte unbedingt mal reinzuhören, von Beartooth, der Song Fed Up vom neuen Album, was es auch kürzlich erschienen ist. Ich bin völlig geflasht von dem ganzen Album eigentlich, weil da so, der Chorus ist jedes Mal bei jedem Song so fett und super catchy. Es ist echt eine Band, wo ich das komplette Album durchhören kann und nicht gelangweilt oder genervt bin von irgendwas.
Habe ich schon bei vielen in der Timeline auch gesehen, dass sie das neue Beartooth-Album sehr abfeiern. Ich muss gestehen, dass ich noch nicht viel reingehört habe. Mein Lieblingslied ist gerade heute, wir nehmen am 14. Juli auf, rausgekommen. Und auch so ein bisschen überraschend kam das raus, muss ich sagen. Ich wusste, dass We Came As Romans an einem neuen Album arbeiten, aber sie haben, glaube ich, vorgestern gesagt, übrigens Mittwoch bringen wir Dark Bloom schon mal raus als Vorab-Single. Und den habe ich heute rauf und runter gehört. Also absolut stark, wenn es in die Richtung weitergeht, dann ist das tatsächlich nochmal ein Anwärter auf mein Album des Jahres. Und ich hoffe, dass der Rest dieses Jahr noch kommt und bin sehr gespannt.
Cool.
Gut, dann vielen Dank, dass ihr zu Gast wart bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.